Willkommen bei Digital Chili, dem Podcast mit den schärfsten Trends der Tech-Welt. Kommt mit auf eine inspirierende Reise durch die digitale Welt, um euer Technologieverständnis kräftig zu würzen. Heute mit unseren Digitalexperten Alex und Thorsten. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Digital Chili. Heute etwas chilly, also kalt. Hat geschneit in einigen Orten. Kommen wir gleich zu heute nur in der Zweierbesetzung mit Thorsten und meiner Wenigkeit, dem Alex. Hallo Thorsten, wie geht's dir?
Guten Morgen, Alex. Mir geht's wunderbar. Ich bin schon total trainiert heute. Ich habe schon, Fitness in der Früh hinter mir. Einmal draußen mit den Kids. Also muss ich vielleicht, meine Frau hat angefangen, mit den Kids heute früh die Einfahrt freizuschippen, weil hier einiges an Schnee bei uns in Sachsen runterkam heute Nacht.
Sehr gut. Hast du gut trainiert, dass sie da gleich brav mitmachen, die Kinder? Oder musste man überzeugen?
Anscheinend macht das Kindern wohl richtig Spaß, die Straße zu schippen. Naja, ich bin dann kurz danach noch mit runtergegangen und habe dann noch die Feinarbeiten gemacht, zumindest mein Auto freigeschippt.
Mit der Zahnbürste nachgeputzt oder was heißt Feinarbeit beim Schneeschippen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, wir müssen ja bei uns die... Vor der Einfahrt müssen wir die Straße noch freischippen. Also das okay. ist das Gebiet, das ist hier das Stadtgesetz quasi, dass wir das machen müssen. Ah. Und dann noch ein bisschen gestreut quasi, dass man nicht direkt in den Turnschuhen hinfällt.
Ja, klingt vernünftig. Es ist bei uns auch so. Wenn du hier nicht schippst als Anlieger, dann hast du Probleme. Wenn da was passiert, haftest du, glaube ich, auch. Aber naja.
Das will ich aber nicht zu weit ausufern lassen jetzt, weil ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Und bevor mich jemand anzeigt, räume ich und schippe ich lieber mein Grundstück auch vor meiner Tür, auch wenn wir keinen Fußweg haben, aber die Autos wollen da ja auch frei lang fahren.
Genau, sicher. Aber sind das denn schon deine News des Tages heute? Schneeschippen oder hast du was Interessantes für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Es gibt noch mehr. Ich war nämlich auch noch im Fitnessstudio, heute früh schon. Nein, auch das ist nicht die News des Tages. Neben Schnee haben wir auch noch ein paar andere Sachen heute bekommen, heute früh, nämlich von Microsoft. Die haben heute, oder gestern, glaube ich, gestern Abend schon announced, dass sie jetzt Copilot für alle Menschen und Unternehmen verfügbar machen. Im letzten Jahr war das ja noch so, dass wenn du Microsoft Copilot, also Janine wird jetzt wahrscheinlich fragen, was ist überhaupt Copilot? Copilot ist der KI-Assistent von Microsoft, den im letzten Jahr nur größere Unternehmen kaufen durften. Also im letzten Jahr hieß es nur Enterprise-Unternehmen, also mit einer bestimmten Wichtigkeit und Anzahl an Mitarbeitern. Und man musste bis vorgestern noch mindestens 300 Lizenzen von Copilot abnehmen. Das hat sich jetzt geändert und Microsoft hat das tatsächlich geöffnet. Und ist jetzt für alle da draußen verfügbar und also auch für Small, Medium Business. Ja, genau. Und die Preise sind weiterhin bei 30 Euro für diese M365 Copilot-Varianten. Aber wer einen CSP-Provider hat, also das ist so ein Anbieter, wo man die Lizenzen kaufen kann, kann ab jetzt Copilot sich buchen. Und das sind eigentlich schon sensationelle News, weil das beschleunigt natürlich das ganze Thema KI hier bei uns in Deutschland und auf der Welt sehr stark.
Naja, ich glaube, da halte ich mich jetzt mal mit Kommentaren zurück.
Warum? Erzähl,
komm, offen. Naja, also was ich bisher getestet habe von Copilot, gefällt mir überhaupt nicht. Also, Punkt. Ja, bin kein Fan. Also da muss noch viel passieren, dass mich das Ding überzeugt. Da gibt es durchaus Apps von Drittanbietern, die wesentlich besser sind und viel, viel, viel leistungsfähiger als das, was ich bisher von Copilot erlebt habe. Kleines Beispiel. Es gibt in Copilot die Funktion in PowerPoint. Da kannst du eine Word-Datei nehmen, in der du quasi schreibst, was du für eine PowerPoint haben willst. Und über die Word-Datei dann eine PowerPoint generieren lassen. Komma, wenn. Ja, wenn der Pfad akzeptiert wird, da kannst du alles probieren. Wenn der Dateiname akzeptiert wird, das sind eigentlich so Kinderschuhe, die ich von Microsoft so aus den frühen 90er kenne, solche Kinder- oder Babyprobleme, die sind offensichtlich da noch vorhanden. Also mein letzter Teststand von vor ein paar Wochen.
Ja, das stimmt. Da kann man vielleicht nochmal Verweis auf unsere KI-Bananensoftware-Podcast-Folge machen. Da hat man das Thema ja besprochen. Aber da muss man ja sagen, das waren ja auch frühe Stände, die wir ja damals testen durften von Copilot. Da hat sich einiges getan. Und man muss auch dazu sagen, dass man natürlich eine ordentliche Grundlage braucht, um Copilot zu nutzen. Das heißt, die komplette Microsoft 365 Infrastruktur, die unten drunter liegt, die muss natürlich ordentlich aufgebaut sein, ne? Und die muss auch mit Daten quasi ausgestattet sein, dass man auch ordentliche Empfehlungen von Copilot bekommt. Klar, dieses PowerPoint-Thema, was du da ansprichst, damit hat man jetzt keinen Blumentopf gewonnen, sage ich mal. Das konnte teilweise ChatGPT mit einem Add-on schon besser. Das ist so. Es gibt aber noch eine weitere Neuigkeit aus dem Hause Microsoft. Nämlich, die haben nicht nur angekündigt gestern, dass sie jetzt Copilot öffnen quasi für die breite Masse, sondern sie haben auch eine neue Produktpalette noch angekündigt, nämlich die Pro-Version von Microsoft Copilot. Microsoft Copilot Pro ermöglicht uns, dass wir jetzt GPT-4 Turbo dort drinnen verwenden können. Was das bedeutet, ja, es ist natürlich sehr viel schneller, ne? Und vielleicht kannst du mal was zu GPT-4 Turbo sagen, Alex. Hast du dich da ein bisschen damit auseinandergesetzt schon, oder?
Ja, ich glaube, ich habe es auch mal in der Folge erwähnt. Also der Unterschied zwischen 3.5, also der kostenlosen Variante, und 4 ist wirklich, wirklich hammerhart. Also, um das mal in Zahlen irgendwie auszudrücken, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, also sorry für die Wiederholung. Ja, 3.5er Version ist so der Intelligenzquotient eines durchschnittlich gebildeten Menschen. Der Sprung von das, also kann man jetzt so bei 110, 120 IQ ungefähr verorten. Der Sprung von da zu 4, ChatGPT 4, macht den Sprung zu Einstein aus. Also die Leistungsfähigkeit des einsteinischen Gehirns wurde irgendwann mal, frag mich nicht wie, mit einem IQ von 168 berechnet. Und die Erwartung ist jetzt die nächste Weiterentwicklung, also 5, wenn dann kein Zwischenschritt erfolgen sollte. Und 5 wird mit Faktor 10 angerechnet. Und das ist auf menschliche Hirnleistung natürlich so gar nicht mehr anwendbar und nicht mehr vergleichbar oder messbar. Aber der Sprung oder der Unterschied zwischen 3.5 und 4 ist dermaßen krass. Von einem Niveau her, wenn ich es jetzt vergleichen sollte, von einem Zehntklässler zu einem brillanten Rhetoriker. Also rein sprachlich, was dabei rauskommt, ist wirklich ein signifikanter, ein spürbarer Unterschied.
Okay. Und GPT-4 Turbo ist ja dann nochmal eine Erweiterung von GPT-4, die nochmal, was ich hier gerade gelesen habe, nochmal eine Genauigkeit von 87% gegenüber 52% bei GPT-4 haben soll. Und es soll noch bis zu 5-mal schneller sein als GPT-4. Genau, das sind sehr, sehr coole News. Das Geniale ist, Copilot Pro kostet sogar nur $20 pro Monat statt $30 wie die M365-Variante. Wir haben also jetzt quasi drei Varianten von Copilot. Wir haben das Standard Copilot, was immerhin noch kostenlos ist für alle da draußen. Wir haben das Copilot Pro und wir haben noch das Copilot für Microsoft 365. Und in dem Copilot Pro haben wir eben das GPT-4 Turbo drin, haben halt eine schnellere Antwortmöglichkeiten. Und wir können eigene GPTs bauen. Also da ist dieser GPT-Builder drin. Wir können uns quasi eigene Copilots bauen, was natürlich sehr genial ist. Im Gegensatz zum M365-Variante haben wir hier aber keine Integration in Teams. Also wenn wir die Copilot Pro-Variante kaufen, können wir nicht uns diese Teams-Meetings aufzeichnen lassen und Co. Ja, und wir haben auch anscheinend, wenn ich es hier lese, auch keine Microsoft Graph-Anbindung. Also das heißt, dass man quasi die Daten, die in dem Microsoft 365-Tenant liegen, irgendwie dort mit anzapfen kann. Das geht nicht.
Ja, das wird wahrscheinlich noch für extra Lizenzgebühren dann irgendwann mal verfügbar gemacht werden, um damit nochmal Geld zu verdienen.
Wenn man diese Copilot-Geschichten in Teams haben will, könnte man auch einfach auf Teams Premium gehen.
Dazu mal eine Nachfrage. Nichts von alledem ist ja irgendwie on-premise oder lokal, ne? Alles geht ja in dem Fall über die Azure Cloud durch die Anbindung eben an GPT.
Genau, alles in der Azure Cloud.
Ja gut, damit ist natürlich das Geschäftsmodell eindeutig. Die Daten gehen in die Cloud. Ist eben die Frage, inwieweit das die Unternehmen so akzeptieren oder wie lange es dauert, ist wirklich bezogen auf die sichere Cloud, die Datensicherheit, die ja Microsoft auch garantiert, auf Deutschland bezogen. Wie lange es dauert, bis sich das durchsetzt?
Ja, ich habe dazu gestern übrigens, weil du gerade sagst On-Premise und Cloud, ich hatte dann gestern bin ich auf eine App gestoßen, die du dir im App Store, im Mac App Store oder im iOS App Store runterladen kannst. Die nennt sich Private LLM. Und das ist ganz cool. Das ist quasi dein Chat-Assistent, wo du dir raussuchen kannst in der App, welches Large Language Model du dir aufs Telefon lädst. Und kannst dann quasi offline ohne die Cloud dir einen Assistent ins Handy reinholen.
Auch nicht schlecht. Wenn man den dann so trainieren kann und ihn immer offline nutzen kann, ist die Frage, wie die Rechenkapazität dann vom Handy ist, aber gut.
Ich hab's nicht getestet, nennt sich Private LLM. Müssen wir mal probieren. Private Offline AI Chatbot.
Probieren wir mal aus. Kostenpflichtig oder gibt es die umsonst?
Die kostet 10 Euro.
Einmalig.
Einmalig, genau. Also ja. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ich habe die 10 Euro noch nicht ausgegeben und geschaut, ob dann vielleicht noch eine Pay-Barriere dahinter kommt. Aber zumindest erstmal die 9,99 Euro, die ich hier sehe. Klingt aber recht spannend und vermutlich geht da ja auch so ein bisschen die Zukunft hin. Ne? Also nicht die Zukunft geht vielleicht nicht offline, aber in die Geräte rein. Ne? Also du wirst wahrscheinlich in naher Zukunft wirst du in Siri oder in diesem Sprachassistent von dem großen Warendiensthaus hier, wo man so schnell bestellen kann. Ich will den Namen nicht sagen, weil dann springt die im Hintergrund wieder an. da wirst du wahrscheinlich in die Geräte demnächst diese KI-Engines integriert haben, dass du zumindest deinen kleinen Assistenten in deiner Hosentasche hast. Da gab es auch auf der CES in Las Vegas, die war ja jetzt gerade Anfang Januar, da gucke ich schon mal ganz gespannt hin. Da gab es so ein, ich weiß nicht, wie sich, habe ich mir den Namen nicht rausgesucht, aber so ein kleines orangenes Gadget, irgendwas mit Rapid R1 heißt das, glaube ich, ist auch dein kleiner Assistent in Form von so einem iPod. Ja? Fand ich ganz putzig. Die haben, obwohl ich es eigentlich absurd finde, dass man jetzt noch ein zweites Gerät quasi neben einem Telefon mit sich rumschleppt, was dann dein Assistent ist, haben die aber ihre erste Bestellmöglichkeit war innerhalb von einer Stunde komplett ausverkauft oder innerhalb von 3 Stunden. Und zwar haben die knapp 10.000 Stück verkauft, ohne jetzt da Riesenwerbung zu machen dafür. Also hat wahrscheinlich viele schon mitgenommen, dieses kleine Tamagotchi quasi. Ne? Ist wie ein Tamagotchi in der Hosentasche, nur intelligent.
Naja, für jedes Angebot findet sich seine Nachfrage. Ich weiß nicht, ob man das auch noch braucht, wie du sagst. Noch ein zusätzliches Gerät. Ja, und dann alle Welt spricht von irgendwie Ressourcen sparen und so weiter. Nee, da bin ich eher ein Freund davon, das auf einem Gerät zusammenzuführen. Aber jetzt sind wir schon gut fortgeschritten mit News und den neuesten Entwicklungen so am Markt. Heute wollen wir eigentlich so ein bisschen über digitalen Schwachsinn reden. Unfug und all diesen Quatsch, der da draußen im digitalen Zeitalter immer noch passiert oder trotzdem passiert. Hast du irgendeine Anekdote in dem Kontext? Oder Faktenwissen im Hintergrund?
Oh, digitaler Schwachsinn. Es fällt mir extrem viel ein, die da draußen so passieren. Beispielsweise hatte ich im letzten Jahr eine Ausschreibung gesehen, wo die Bundesnetzagentur einen neuen Faxdienstleister gesucht hat. Das fand ich, sehr spannend, dass sie noch tatsächlich mit solchen Technologien arbeiten. Oder was, ich glaube, du hast mir den Link letzte Woche geschickt. Ich meine, es gibt bestimmt eine Bewandtnis, aber ich finde es schon sehr witzig, dass das Kanzleramt weiter auf Rohrpost festhält. Also die nutzen dort immer noch Rohrpost, weil das für geheime Dokumente wohl immer noch das sicherste Medium ist. Die haben wohl in dem gesamten Gebäude irgendwie auf einer Länge von über 1 Kilometer haben die solche solche Rohrpostsysteme dort, wo die, das sind, glaube ich, solche Luftröhren, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, mit Vakuum oder so.
Ja, ist Unterdruck drin und dann wird das wie so ein Staubsauger eigentlich durchgezogen. Machst so einen Schlitz auf, legst diese Einheit rein und machst den Deckel wieder zu und dann saust das da durch zum Empfänger hin.
Genau. Und das Kanzleramt hatte da in einem Statement geschrieben, dass eine Ablösung des Systems aufgrund der beschriebenen Vorteile derzeit nicht vorgesehen ist. Bedeutet, man bekommt es also heutzutage nicht hin, sichere Dokumente ohne Rohrpost zu verschicken.
Ja, das ist echt erstaunlich. Soweit ich weiß, stammt das immerhin aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ist ja deswegen nichts Schlechtes, ja, nur weil es alt ist, das ist ja völlig in Ordnung. Wenn man dann dagegen setzt, okay, wie ist die digitale Welt, könnte man diese Dokumente nicht auch digital sicher innerhalb einer Organisation, das ist ja dann vergleichbar, innerhalb des Kanzleramts verschicken? Scheinbar ja nicht. Und alternativ würde es mit Personen gehen und das ist zu teuer. Ja, die Wartungskosten machten irgendwie so 10% von Personalkosten aus im Vergleich. Also deswegen, es lebe die nicht digitale, die ganz analoge Rohrpost.
Ja, das Argument war hier noch, dabei handelt es sich in der Regel um eilige Vorgänge. Also ich meine, Alex, was machen wir beruflich? Wir digitalisieren Unternehmen, ne? Also wenn man dann liest, dass es in der Regel eilige Vorgänge sind, dann denke ich, ah, okay, das kann man also nicht per digital irgendwas verschicken, weil das würde ja viel länger dauern als so eine, ich weiß nicht, wie schnell so ein Ding per Vakuum durch so ein System durchsaust.
Ja, keine Ahnung. Schon Sekunden, aber ich behaupte mal, die E-Mail ist ein bisschen schneller.
Vermutlich, aber gut, da kann man sich direkt schnell in Rage reden, aber...
Ja, darf man nicht ernst nehmen, glaube ich. Nee. Nee. Aber wenn wir da gerade dabei sind, von wegen beim Bund, ja, geplant waren ja 581 Behördendienstleistungen zu digitalisieren. Das war das Ziel. Und es sollten, glaube ich, bis Ende 22, ja, also vor über einem Jahr, sollten eben diese rund 600 Verwaltungsdienstleistungen online zugänglich sein. Jetzt darfst du, Drumroll, 581 hätten es genau sein sollen. Wie viel sind Ende 2023, also sprich heute Anfang 2024, online für dich und mich, für jeden Bürger zugänglich? Was schätzt du?
Ich denke nicht mehr als 20%.
Wow, da bist du aber gut. Das sind 16%, ein bisschen mehr, 581. Waren es und 81, ja, aber 81 davon sind zugänglich. 81 und 581, gib dir das mal. Irre, oder? Das haben sie geschafft und das stand ja so im Online-Zugangsgesetz, dass das vor einem Jahr möglich sein sollte. Da sollte man eigentlich glauben, wir hätten 500 von den 581 vielleicht schon mal fertig. Ein paar fallen immer hinten runter, das ist eben so. Aber das Verhältnis ist genau andersrum.
Aber woran liegt das? Hast du das mal recherchieren können? Warum?
Hauptsächlich an der Gesetzgebung. Das ist das größte Problem, weil die Zusammenhänge derart komplex sind. Siehe eine Einheitlichkeit der Grundsteuer. Ja, war ja ein Riesendrama. Da mal das Ganze online darzustellen, ist in der Theorie einfach, in der Praxis wohl nicht. Und das liegt einfach immer noch am Föderalismus, an dem ganzen Fürsten-Kleinstaaterei des 18., 19. Jahrhunderts in Deutschland, dass wir immer noch klein-klein denken und einfach nicht groß auf die gesamte Fläche. Ich weiß, ich stelle es gerade sehr vereinfacht dar, aber das ist eben wirklich der Hauptgrund, die Gesetzeslage. Die einen machen so, die anderen machen es anders.
Das liegt auch ein Stück weit an Deutschland, oder? Wie stehen da andere Länder im Vergleich da? Also wenn ich mal gerade so in die skandinavischen Länder da hochschaue, die sind doch da bestimmt sehr viel fortschrittlicher als
wir. Deutlich weiter. Ich kenne jetzt die Zahl von Dänemark nicht, aber Dänemark ist, ich meine, so um die 80-90% digitalisiert. Mein Lieblingsland, Estland, ist zu 95% digitalisiert. Da ein kleiner Hinweis, wer sich dafür interessiert, man kann ein sogenannter E-Citizen werden, also sprich ein elektronischer Bürger vom Land Estland. Der Antrag ist online natürlich ausfüllbar und dauert oder kostet erstmal so um die 100 Euro. Man muss sich quasi drum bewerben, kann jeder Mensch auf diesem Planeten, man muss nicht mal Europäer sein und hat damit Zugriff auf sämtliche Dienstleistungen die das Land Estland anbietet, ist dann für jemanden interessant, der zum Beispiel eine Firma online gründen möchte und online ein Bankkonto eröffnen möchte. Das geht nämlich alles in Estland. Man muss nirgendwo mehr hingehen. Und die Idee ist, man identifiziert sich eben über Pass und sonst was. Es wird im Hintergrund ein Interpol-Check gemacht, ob man irgendwo ein Criminal Record, also strafrechtlich irgendwo gelistet ist, irgendwie negativ aufgefallen ist. Man muss dann noch ein polizeiliches Führungszeugnis liefern. Das war ganz interessant in meinem Fall, denn das kann man ja je nach Ort online beantragen. Bei uns ging es irgendwie nicht und sollte eigentlich eine Woche dauern. Das hat 6 Wochen gedauert. Das haben dann die ersten, so die ganze Antragsfrist dauert 4 Wochen bei denen. Das heißt, du kannst dann nach und nach immer Details eingeben. Dieses Jahr, wenn bis dann das nicht da ist, was auch immer du an Unterlagen bringen musst, dann verfällt die Bewerbung drum. Da habe ich dann den nett geschrieben, dass wir in Deutschland ein bisschen langsamer sind und ein polizeiliches Führungszeugnis eben bis zu, in dem Moment dauert es tatsächlich 6 Wochen, bis es da war. Und dann bekommt man, wenn man das dann erledigt hat, so danach ungefähr 6 Wochen, nach der Bestätigung, dass alles fein ist, bekommt man dann die Möglichkeit, bei der Botschaft seines Vertrauens, also nein, in die Vertretung von Estland, in dem Fall für Deutschland in Berlin, da muss man dann hinfahren, sich ausweisen und ein Paket abholen, das einem eben diesen Online-Zugang ermöglicht. Kriegt man so einen Codeschlüssel und kann dann mit diesem Teil alles online machen. Also das mal als ein praktisches Beispiel, wie das umgesetzt wird.
Wow, sehr cool. Ich habe parallel jetzt schon mal gelesen, es war im letzten Jahr, habe ich jetzt mal einen Newsartikel vom letzten Jahr dazu gefunden, wo angekündigt wurde, dass die Bundesregierung das Ende der Zettelwirtschaft gerne haben will. Und die wollten nochmal die Neuauflage des Online-Zugangsgesetzes, ich glaube, das hattest du vorhin gesagt, dass es so heißt, ne? Nochmal neu auflegen quasi. Das ist quasi ein Revival des Online-Zugangsgesetzes. Und die wollten jetzt erstmal vorrangig 15 digitale Dienste quasi, die 15 besonders gefragten Dienstleistungen flächendeckend digital abbilden. Und was ich hier schon wieder extrem irrsinnig finde, anstatt sich der Staat da mal, sage ich mal, selbst drum kümmert, da ein einheitliches System zu gewährleisten für uns. Was machen sie? Sie sagen, ob das gelingt, liegt jetzt an den Kommunen, ne? Weil jede Kommune selbst dafür verantwortlich ist, das umzusetzen. Das ist natürlich schon wieder ein absoluter Irrsinn. Ne?
Ja, da habe ich auch gleich ein Beispiel zu.
Ja. Also ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge, glaube ich, hattest du es schon mal angesprochen, dass bei euch man jetzt mittlerweile die Autos online anmelden kann, hast du gesagt, ne? Ging das bei euch?
Nee, einen Termin machen. Hallo, online anmelden. Okay. Bitte, einen Termin kannst du online machen. Das ist ja schon mal etwas.
Okay, weil ich hatte nämlich im letzten Jahr, ich bin ja auf Elektromobilität umgestiegen, dank dir, Alex, im letzten Jahr, ne? Und ich hatte ich hatte es ja ein bisschen eilig, mein Auto anzumelden, weil da ist ja was passiert letztes Jahr auch mit so staatlichen Förderungen. Also damals im Dezember war ich total überrascht, als ich auf die Kfz-Zulassungsbehörde gegangen bin und gesehen habe, huch, man kann ja hier das Auto mittlerweile online anmelden. Das heißt, habe ich mich am Sonntag hingesetzt, habe dieses Auto online angemeldet und musste dann aber mit Erschrecken feststellen, dass das eigentlich gar keine Online-Anmeldung ist, sondern man geht dann trotzdem auf die Behörde und dann sitzen dort die Sachbearbeiter und sagen dir, ach ja, ach so, dieser neue Dienst, das machen wir hier schön trotzdem alles noch per Hand. Das haben wir nochmal abgetippt und dann steht man dort in dem Büro und sieht, wie die dort die Daten nochmal abtippen und da falle ich um. Wenn ich das sehe, da falle ich um und hör auf, an irgendwas Gutes zu glauben. Wenn das so ähnlich abläuft mit diesen 15 digitalen Diensten, dass das die Kommunen übernehmen, dann gute Nacht.
Ja, das Schlimme ist, da sitzen ja auch keine Experten, die das wirklich verstehen. Natürlich haben sie ITler, sie haben auch alle ihre Expertise. Ich will da nicht negativ über die reden, so meine ich das nicht. Das meine ich nicht arrogant, sondern die haben einfach einen anderen Aufgabenbereich, nennen wir es mal so. Ja, ein kleines Beispiel aus der Praxis. Ich hatte mit dem Ordnungsamt zu tun, wollte da etwas präsentieren während der Corona-Zeit. Und dann habe ich vorgeschlagen, ja, ich weiß, wir können nicht ins Büro kommen, ist okay. aber wir können es ja online machen, ja, einfach online per Kamera. Nee, wir besitzen keine Kamera im Stadthaus. Ich mir denke, was, wie, soll ich euch eine schenken für 15 Euro oder, ja, also, wie kann das sein? Aber es ist daran gescheitert. Es war nicht mal irgendwie ein IT-Problem, wie installiere ich das jetzt, sondern sie haben einfach keine. Und da geht's schon los. Wenn du dir dann auch die Rechner anschaust, wenn du da im Büro bist, da ist manchmal echt tiefste Steinzeit. Also das Kommunal, wenn das der Bund auf die Kommunen abwälzt, dann ist hier in 20 Jahren noch nichts passiert. Das ist aber auch gar nicht in den Köpfen drin. Da ein anderes lustiges Beispiel von einem Digitalisierungsunternehmen, ja, das vorgeschlagen hat, in einer Kommune, der Bürgermeister, die waren auch alle sehr offen dafür, digitale Dienstleistungen einzuführen. Ja, musste durch den Stadtrat durchgehen, dann wollte dieses Unternehmen eine Präsentation machen. Wie gesagt, alle dafür hellauf begeistert und dann passierte Folgendes. Das Unternehmen schickte den Einwahllink für eben eine Online-Session an die Verwaltung, an das Sekretariat des Bürgermeisters. Dienstbeflissen, wie die dort Mitarbeitenden waren, machte sie Folgendes. Kannst du es dir vorstellen, was passiert ist? Der Link wurde per Brief verschickt. Aber nicht etwa ein QR-Code, das kennen die noch gar nicht, sondern da wurde wirklich dieser gefühlte 5 Zeilen lange Link, auf den du ja klickst, wurde per Brief an die Teilnehmer verschickt. Muss man das noch kommentieren? Das sagt ja eigentlich alles. Das ist an ganz vielen Orten der Fall, weil kein Bezug dazu da ist. Und das jetzt trotz eigentlich vieler digitaler Erfahrungen seit der Corona-Zeit.
Ich hatte jetzt parallel noch mal kurz gelesen hier, woran das eigentlich liegt. Hatte mal so einen Artikel gefunden. Und da gibt es so ein Zitat von so einem, ich weiß nicht, wer dieses Zitat gebracht hat. Auf jeden Fall heißt es, der größte Kritikpunkt ist, dass der Bund nicht von seinem Recht gebraucht macht, Standard zu setzen. Also das, was wir gerade gesagt haben, ne? Warum man nicht einfach einen Standard versucht zu etablieren, und man bekommt eine komplexe Softwarelandschaft nur zusammen, wenn man eine gemeinsame Software mit Schnittstellen etabliert. Das genau. Ist dieses Zitat hier. Ne?
Und, ich wollte es vorhin schon sagen, die magischen drei Buchstaben, ne? API. wenn die nicht wissen, was eine API ist, dann kannst du ja eh nichts machen. Eine andere Anekdote, die geht in die gleiche Richtung. Ich wollte ein Rezept beim Arzt haben. Ich denke mal, du warst ja auch schon mal beim Arzt und du wirst auch das ein oder andere Rezept in deinem Leben schon gesehen haben. Soll nun digital funktionieren? Ja, tolle Sache. Ein Rezept, ja, aus was besteht's? Eigentlich irgendwie der Arzt, der es ausstellt, das Medikament oder worum auch immer es gehen mag, was da drauf steht und der Empfänger des Ganzen. So, das hast du jetzt auf deiner Krankenkassenkarte, gehst damit zur Apotheke, die lesen es dann ein beziehungsweise aus und dann kam die Aussage, können wir nicht akzeptieren. Ich meine, warum denn nicht? Naja, da steht die Facharztbezeichnung nicht dabei. Jetzt im Ernst? Ja, Dr. Med reicht nicht. Die kennen den Arzt, die wissen, was es für ein Arzt ist. Ja, der ist da seit Jahrzehnten. Also das ist alles keine... Nein, das dürfen wir ihnen nicht rausgeben. Es ist nicht mal... Das ist einfach so ein Hautmedikament. Das ist nicht mal irgendwie was, wo man sagt, man kann die Bevölkerung mit vergiften. Ja, also nein. Alles easy. Simpler Kram. Es hängt an dem Wort, weil die Facharztbezeichnung da nicht drinsteht. Dann sagte die Apothekerin noch zu mir, ja, früher konnten wir das noch händisch korrigieren, aber jetzt haben wir keinen Zugriff mehr. Das heißt, jetzt darf ich wieder hineiern und denen das erklären. Ja, wer weiß, ob die das dann da überhaupt eintragen können. Das ist ja das nächste Problem. Ich meine, welcher Hirnvollhonkochse hat das programmiert? Denn da hat jemand, der die Ahnung vom Thema hat, offensichtlich nicht entwicklerisch gesprochen, dass der Entwickler das dann auch entsprechend mit eingebaut hat. Irgendwo fehlt's ja, also ist nicht zu Ende gedacht. Aber wiederum, so eine Hürde, wir reden ja nicht davon, dass der Name des Patienten fehlt. Okay, das hat ja noch einen wesentlichen Bezug. Oder dass der Arzt nirgendwo auftaucht. Ja, dann soll der Apotheker zum Schluss mal einen Button drücken und sagen, jawohl, kenne ich, kann ich bestätigen. Nein, da fehlt die Facharztbezeichnung. Leute, ganz im Ernst? Das ist keine Digitalisierung, das ist Mist, dann können wir auch beim Papier bleiben. Nee, jetzt noch eine Anekdote obendrauf. Mein Vater war ja Arzt und wenn der sich selbst ein Rezept geschrieben hat, dann stand obendrauf einfach nur sein Name, Arzt für Allgemeinmedizin, Adresse und unten drunter war einfach nur leeres Feld. Und da handschriftlich draufgeschrieben, was er brauchte und dann die lateinische Abkürzung ad us pr, ja, ad usum proprium, zum Eigenbedarf, draufgeschrieben. Und ich bin dann mit dem Medikament zur Apotheke gegangen und habe es ihm abgeholt. Und ich bin dann mit dem Rezept zur Apotheke gegangen und habe ihm das Medikament entsprechend geholt. So, das heißt aber, wenn ich das Ding in der Hand habe, in so ein Stück Papier, das ich selbst gemalt haben könnte, weil es ist einfach nur das C6-Ding. Du kannst irgendwas draufschreiben, ja, von irgendwo her sein, gibst es dem Apotheker. Der Apotheker gibt dir alles, was du haben willst. Also da siehst du diesen Schwachsinn, wie du das System auf die eine Art und Weise natürlich betrügen kannst. Das ist eine Straftat, ich rate davon ab, das zu tun. Aber man kann an Medikamente kommen, wenn man das will, auf der einen Seite. Und die Menschen, die das dann schon, es ist schon alles digital auf meiner Karte. Ich kann mich ausweisen, dass ich bin. Ja, und ich krieg das Medikament nicht, weil die Facharztbezeichnung steht. Halleluja, willkommen in Deutschland.
Dieses elektrische Rezept, E-Rezept, das ist jetzt Pflicht, oder? Seit Januar irgendwie, seit 1. Januar?
Ich glaube, ja. Also schieben wir es auch da mal auf Kinderkrankheiten, sind wir mal großzügig. Aber da frage ich mich auch, hey, wenn ich das in der Fläche ausrolle, ist ja keine Bananensoftware. Hier geht's ja um ein bisschen was. Hier geht's um Gesundheit. Hier geht's um zeitkritische Dinge. Ja, und dann erklär das mal einer 80-jährigen Dame, ja, dass sie jetzt wieder zurück zum Arzt gehen muss, dass der da irgendwas ändern muss. Die fällt doch vom Glauben ab.
Ja, ich denke, das Hauptproblem ist auch, glaube ich, einfach, dass die Arztpraxen auch gar nicht entsprechend ausgestattet sind. Also, weil ich glaube, mein Arzt, weil ich habe das, glaube ich, letztes Jahr mal gefragt, ob die mir auch so ein E-Rezept schon ausstellen können. Und da haben die mich ausgelacht. Ne? Das war, glaube ich, aber im Dezember. Und ich bin da wirklich gespannt, ob ich, wenn ich das nächste Mal da jetzt hingehe, ob ich da jetzt ein E-Rezept bekomme. Das finde ich spannend, weil es gibt da auch auf der CES übrigens vorgestellt, passt zu dem Thema Arzt, gibt es jetzt hier von meinem Lieblingsgerätehersteller für Gesundheitsprodukte, Wiffings. Wiffings ist das. Da stand ich heute früh mich erst auf der Waage, die mir gesagt hat, dass ich viel, viel zu schwer geworden bin. Das liegt wahrscheinlich an den ganzen Muskeln, die ich im Fitnessstudio aufgebaut habe.
Beim Schneeschippen.
Ja, beim Schneeschippen, genau. Die haben jetzt ein Produkt vorgestellt, nennt sich BeamO. Da kannst du dir, das ist wie so eine Art Thermometer, da kannst du messen, ob du Fieber hast, wie es dir geht, kannst aber auch dein Herzkreislauf überprüfen damit, dein Atmungssystem, und es ist wohl auch so ein digitales Stethoskop. Fand ich ganz spannend, weil die gesagt haben, was sie auch gemacht haben, sie haben auch hier eine Schnittstelle irgendwie mit eingebaut, dass man mit seinem Arzt direkt in der Videosprechstunde quasi direkt sich untersuchen lassen kann. Also der Arzt kann quasi direkt die Daten übermittelt bekommen, was da so draufsteht, weil ich meine, im Endeffekt kannst du selber vielleicht das gar nicht damit anfangen, was da steht. Ne? Aber ob so ein EKG jetzt gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Ne? Ein Arzt kann vielleicht erkennen, ob ich da irgendwie Herzrhythmusstörung habe.
Er sollte es erkennen, nicht nur vielleicht, bitte. Erschreck mich nicht, er sollte es erkennen.
Weil ich habe mir da so gedacht, das wird doch nie funktionieren. Das werde ich im Leben nicht mehr erleben, dass ich mit einem Arzt in einer Videosprechstunde sitze und der digital über, so wie wir beide jetzt quasi über eine Videosprechstunde, mir eine Diagnose stellen kann, was eventuell sein kann und vielleicht sogar dann noch anschließend ein digitales Rezept ausstellen kann, dass ich mir einfach diesen Gang dahin ersparen kann. Ich glaube, da sind wir aktuell, zumindest in dem Arztmilieu, in dem ich mich da bewege, aktuell noch so um die 10 Jahre entfernt davon.
In der Schweiz geht das schon seit 10 Jahren mindestens. Das läuft da problemlos. Übrigens von der Technik, von der du sprichst, nimm die Apple Watch Ultra, die kann dort auch alles. Und da hast du auch die Schnittstelle und theoretisch kannst du das alles auch an den Arzt übertragen. Aber praktisch halt, ne? Da scheitert's. Es ist ja echt, das ist echt traurig. Aber mal zum Hintergrund noch etwas, da habe ich ein bisschen Insiderwissen, kann jetzt den Firmennamen nicht nennen. Das ist ein größerer IT-Provider, der dafür zuständig ist, nämlich für die Digitalisierung in diversen Bundesländern, hat der entsprechende Beauftragungen bekommen vom Bund und die wieder entzogen bekommen zum Großteil, weil mit dem Sparpaket der Bundesregierung allen Ernstes auch der weitere Digitalausbau erstmal gestoppt wurde. Es wurde keine Fortsetzung der Beauftragung für wesentliche Dienstleistungen weitergegeben. Das heißt, da haben wir auch einen Baustopp gewissermaßen. Digitale Wüste Deutschlands, ne?
Ja, kann man, kann man so als Schlusssatz stehen lassen. Digitale Wüste Deutschland. Ja, aber vielleicht machen wir es ja alles nur ein bisschen schwarz. Vielleicht, es gibt ja bestimmt auch die, vielleicht sollten wir in einer der nächsten Folgen uns vielleicht mal positive Beispiele raussuchen, wo sich vielleicht schon Dinge quasi zum Positiven gewandelt haben.
Na, du kannst ja schon Termine online machen, das ist ja gut. Also die ganze Schulkommunikation läuft jetzt immerhin online. Ja, das ist ja auch nicht verkehrt, bei uns zumindest. Also es gibt positive Sachen, ja, auf jeden Fall.
Das stimmt, Schulkommunikation ist mittlerweile großteils digital. Wobei hier auch, muss man sagen, also da will ich gar nicht so weit reinspringen, weil da kriege ich wieder Kopfschmerzen, weil das ist ja, wann haben die Schulen angefangen sich zu digitalisieren? 2020, oder?
Ja, warum, woran das wohl lag? Keine Ahnung.
Instant, glaube ich, im Februar oder März haben die entschieden, wir müssen sie jetzt digitalisieren. Und auch damals habe ich schon so Anekdoten im Kopf, dass da größere Unternehmen mit so vier verschiedenen Farben in einem Viereck angeordnet da damals gesagt haben, hey, liebe Schulen, wir unterstützen euch hier. Wir stellen hier die Lizenzen, die Infrastruktur steht. Wir wollen einfach, dass die Bildung quasi nicht stehen bleibt. Was hat das Schulsystem damals gemacht? Ja, nee, diesen großen amerikanischen Firmen, den schmeißen wir dann nicht irgendwie noch irgendwie Nutzungszahlen hinterher oder vielleicht auch noch Geld oder was auch immer. Ne? Ja klar, das sind ja vorübergehende Angebote gewesen. Irgendwann hätten die Schulen dann vielleicht vergünstigte Angebote bekommen. Nein, da gründen wir lieber eigene kleine Firmen und bauen uns eine eigene Software für Meetings. Also dieses Jahr 2020 war in diesem Umfeld der Horror. Wenn ich dran denke, wie unsere Kinder hier in selbstentwickelten, zusammengefrickelten Web-Sessions quasi dort saßen und die Lehrer dann einmal nach sogenannter Schatten-IT gesucht haben und sich das funktionierende Meeting-Software genutzt haben. Also das fürchterlich, was da immer zustande kommt.
Ja, das ist richtig. Also allein über dieses Thema, lieber Thorsten, Digitalisierung in der Bildung, können wir, glaube ich, eine ganze eigene Folge aufnehmen. Sehr, sehr spannendes Thema.
Genau. Cool. Ich glaube, wir könnten ja noch stundenlang abranten über die über Behörden. War mal cool, dass wir mal so einen Ausflug gemacht haben. Das konnten wir aber auch nur machen, weil Janine nicht dabei war. Die hätte uns da schon wieder irgendwie zurück zur Professionalität geholt heute.
Absolut. Janine hätte uns eingefangen und uns gesagt, Jungs, so nicht. Bitte ernst beim Thema bleiben. Wir wollen einen Mehrwert für Unternehmen stiften. Okay, da haben wir einen Mehrwert für das Entertainment gestiftet. Nicht wahr, liebe Janine? Gruß an dich von hier aus.
Ja. Wo bist du überhaupt, Janine? Die ist wahrscheinlich aktuell, ich habe Bilder gesehen in unserer WhatsApp-Gruppe.
Oh ja.
Dass sie dann auf irgendwelchen Faschingsveranstaltungen, das Fasching. Ja, ja. Ich sage jetzt absichtlich Fasching für die Kölner da draußen. Ich weiß, das ist Karneval. Oh, oh. Aber ich habe da irgendwelche Funke-Mariechen Bilder gesehen. Jetzt da kannst du mich übrigens jagen damit.
Mich auch. Jetzt hast du 90% unserer Zuhörer verloren. Oh, jetzt waren es 100% nach meinem letzten Satz. Ich kann mit diesem ganzen Faschingsgedöns auch nichts anfangen. Sorry, Fußball übrigens auch nicht, Bier übrigens auch nicht. Jetzt habe ich mich komplett geoutet und jetzt bin ich, sozial tot.
E-Mail nicht, Fußball nicht. Ja, aber mit Fußball kannst du mich tatsächlich auch jagen. Alles gut.
Juhu, High Five. Wunderbar.
Cool. Ich würde sagen, komm, lass uns die Folge beenden. Ich würde dann im Nachgang noch die Links in die Shownotes packen zu ein paar interessanten Geschichten hier wie Copilot oder diesen Rohrpost-Sachen. Vielleicht auch hier zu diesem Rapid R1, heißt es übrigens wirklich, ich habe es gerade nochmal gesucht, kostet tatsächlich nur $199, dieses Gerät.
Ah, Schnäppchen, brauche ich. Super.
Ja, die fünfte Bestellcharge ist wieder offen, habe ich gesehen. Du kannst es jetzt pre-ordern. Sehr spannend. Vielleicht bestelle ich es mir doch.
Nein. Warte einfach noch ein paar Wochen und es wird es als App auf dem iPhone geben.
Ich glaube auch. Ich glaube auch, Alex. Okay, dann würde ich sagen, happy Schneeschippen da draußen und eine schöne verschneite Woche auf die es noch zukommt.
So sei es. Macht's gut. Ciao.
Macht's gut. Ciao.